Das letzte Wort Jesu heißt, geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie und dann lehrt sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Und das ist ein solch umfassender Auftrag, der wird nach meiner Sicht nicht entschieden und klar genug durchgeführt.
Und damit willkommen zu Idealisten, dem Podcast der Evangelischen Nachrichtenagentur IDEA. Ich bin Daniel Höhli und heute habe ich eine ganz besondere Folge für euch im Gepäck. Denn wir haben erstmalig und womöglich auch einmalig eine Königskinder-Folge. Also Königskinder, das Videoformat aus dem Hause IDEA, das ihr vielleicht schon von YouTube kennt. Ja, das gibt es natürlich auch als Podcast zum Hören, aber eben nicht eine Königskinder-Folge, die wir in XXL-Format als Idealisten-Podcast aufbereitet haben. So, und der Grund dafür ist, dass unser heutiger Gast so viele spannende Dinge erzählt hat, die eben in der Folge jetzt selbst keinen Platz hatten, es aber trotzdem verdient haben, gehört zu werden. Und genau deshalb haben wir die heutige Folge für euch im Nachhinein aufbereitet, auch wenn das ehrlich gesagt ursprünglich überhaupt nicht so geplant war. Das hört ihr auch anhand der Fragen. Die Antworten sind trotzdem umso hörenswerter, also lasst euch auch bitte nicht vom Knarzen des wunderschönen Königskindersessels ablenken, okay? So, und jetzt zum heutigen Gast. Unser heutiger Gast ist niemand Geringeres als Pastor Uwe Holmer. Uwe Holmer wurde vor allem dadurch bekannt, dass er und seine erste Frau Sigrid den ehemaligen DDR-Staatschef Erich Honecker und dessen Frau nach dem Mauerfall bei sich zu Hause aufnahmen. Heute ist Uwe Holmer 92 Jahre alt, auch das ein Novum in diesem Podcast. Dass ich mit einem 92-Jährigen ein anderthalbstündiges Interview führen konnte, bei dem er hellwach war, das finde ich schon imponierend genug. Aber wirklich verblüfft hat Uwe Holmer mich dann, als wir einmal mittendrin für einige Minuten unterbrochen wurden und er den Gesprächsfaden dann aber sofort wieder nahtlos aufnahm. Und noch mehr beeindruckt hat er mich, als er mich im Nachhinein auf dem Nachhauseweg auf dem Handy angerufen hat, um zwei Punkte noch inhaltlich zu ergänzen, die ihm erst danach eingefallen sind und ihm irgendwie wichtig waren. Was das für zwei Punkte waren, das erfahrt ihr dann ganz am Ende des Podcasts. Dann gab es noch so einen Gänsehautmoment, zumindest bei mir, und zwar als Uwe Holmer mir mitten im Gespräch sagt, in welchem Zimmer wir eigentlich gerade seine Lebensgeschichte aufnehmen. Also was da eigentlich passiert ist. Von dem her absolute Hörempfehlung. Und jetzt kurz und bündig viel Spaß beim Eintauchen in das Leben und die Weisheiten von Uwe Holmer. Herr Holmer, woran müssen Sie denken, wenn Sie handeln nach deinem Gewissen und du bist frei hören?
Da muss ich denken an die Situation, als ich nach Hause kam aus der Schule. Und meine Mutter in der Stube stand, sie war beim Säubern der Stube und hatte eine Zeitung in der Hand, das Schwarze Chor. Und dann sah sie mich an und sagte, Junge, geh bloß nicht mal zur SS. Und ich war noch so von der Hitlerjugend angetan, wir machten ja in der Hitlerjugend auch Heimabende und Sportspiele und manches, was überhaupt nicht politisch war, aber so. Und dann sagte ich zu ihr, weißt du, aber die SS, das sind die zackigsten Soldaten, die kämpfen wenigstens, die lassen sich nicht gefangen nehmen, die kämpfen bis zuletzt. Und dann sagte sie, ja, das stimmt, aber sie müssen auch Juden erschießen und Gefangene erschießen. Und da war ich echt betroffen. Da dachte ich, das kommt für mich nicht in Frage. Ich ging in die Sonntagsschule, Kindergottesdienst und dann damals dann schon in den Jugendkreis. Und ich liebte sie alle, Abraham, Isaac, Jakob, David, Jesus, die Jünger, das waren alles Juden. Und die erschießen, bloß weil sie Juden sind, das kann für dich nicht in Frage kommen. Und dann wurden wir tatsächlich bald gemustert und sollten uns entscheiden, zu welcher Truppe wir gehen wollten. Und meine Mutter hatte gesagt, am besten, du meldest dich überhaupt nicht. Wenn sie dich haben wollen, dann sollen sie dich holen, aber du meldest dich von dir aus nicht. Das habe ich auch nicht getan. Und dann wurden wir aufgefordert, uns freiwillig zu melden zu den Soldaten. Und dann teilte ich das nicht. Und dann waren wir am Ende noch so 10 Leute von 100, die sich nicht gemeldet hatten. Und dann sagte unser Fähnlandführer, ihr 10, ihr meldet euch jetzt freiwillig, ihr kriegt den dienstlichen Befehl, euch freiwillig zu melden. Und bei einem weiteren Treffen unseres Fähnleins, oder wie das hieß damals, sah er mich und sagt, als wir angetreten waren, hast du dich inzwischen gemeldet? Ich sage, nein. Da wendet er sich an den Obersten, Hitlerjugendführer aus Wismar und sagt, Stammführer, ich bitte den Oberrottenführer Holmer zum Hitlerjungen zu degradieren. Und der sagt, was ist denn los? Ich muss vortreten. Dann sagt er, was ist los? Ich habe mich noch nicht gemeldet. Dann geh hin, da saß schon einer im Hintergrund, hatte die Formulare in der Tasche und füllte aus. Name und so weiter, Beruf, Alter. Und dann strich er alle Wappengattungen durch, nur die SS ließ er stehen. Ich sag, das unterschreibe ich nicht. Klar, alle gehen zur SS. Ich sag, ich gehe nicht zur SS. Du gehst auch zur SS. Alle gehen zur SS. Ich sag, ich gehe nicht. Das ging 5-mal hin und her. Und dann sagt er, dann geh hin. Du musst dich wieder zum Stammführer vor die Front der anderen. Und ich sag, Stammführer, ich will nicht zur SS. Was willst du denn? Ich sag, ich will Reserveoffizier des Heeres werden. War ja Oberschüler damals. Und da sagte er, dann geh doch, und trampelt auf. Und dann wurde ich ein paar Tage später nochmals gerufen, da saßen 8 Hitlerjungführer und haben mich fertig gemacht, haben mich beschimpft. Du Feigling, alle, Deutschland kämpft um seine Existenz und du bist so feige, dass du dich nicht meldest. Ich habe das über mich ergehen lassen und bin dann rausgegangen, schließlich mussten sie mich ja entlassen, und bin rausgegangen und habe gedacht, und habe mich gefreut, habe gedacht, du hast dein Gewissen gerettet. Und daraus ist mir die Direktive geworden, handle nach deinem Gewissen und du bist frei und froh. Das hat sich dann auch später im Kommunismus wieder bewährt. Handle nach deinem Gewissen, dann bist du ein innerlich nicht zerrissener Mensch.
Wie sind Sie generell aufgewachsen, wenn Sie an Ihre Eltern zurückdenken? Was waren das so für Menschen?
Ich bin eigentlich froh, dass ich in einem ganz einfachen Elternhaus aufgewachsen bin. Mein Vater war Buchhalter und auch Korrektor beim Verlag. Und meine Mutter war zu Hause, hat uns 5 Kinder erzogen. Und als Ältester musste natürlich mit dran. Meine Mutter wusch ab das Geschirr und ich musste abtrocknen. Dann sagte ich zu ihr, Mutti, draußen am Hof liegt eine tote Katze. Ja, sagt meine Mutter, Katzen sterben alle mal. Alle Tiere. Und wir Menschen auch. Und ich, du auch. Da war ich erschrocken. Und da sagte meine Mutter zu mir, du brauchst aber keine Angst zu haben. Wenn wir dem Herrn Jesus gehören, dann bringt er uns durch den Tod in den Himmel. Und dort ist es viel schöner als hier. Seitdem, ich war vielleicht 5 Jahre, will ich in den Himmel kommen. Und das ist noch jetzt. Mein tiefster und innigster Wunsch. Der hat mich aber begleitet durch das ganze Leben. Und da habe ich gemerkt, wenn das Endziel klar ist, dann wird auch der Weg klar.
Wenn Sie an Ihre Kindheit so zurückdenken, gibt es da so eine besondere Erinnerung, die Sie ganz lieb gewonnen haben über die Jahre?
Na, ich denke, dieses, was ich eben erzählte, ja. Ich will in den Himmel kommen, das war für mich jetzt das Wichtigste. Und da wusste ich, in den Himmel bringt der Herr Jesus. Also will ich Jesus gehören und will mit ihm leben. Und das hat mich durch das ganze Leben begleitet. Ich will in den Himmel kommen und ich will möglichst viele mitbringen. Denn das ist das Höchste und Schönste, was es gibt, dass einer die lebendige Hoffnung hat. Ich habe einen Schulfreund gehabt, der hat das verschoben. Jetzt sind wir jung, jetzt geht das Leben los, da darf man nicht an den Tod denken. Aber dann hat er erst an den Tod wieder gedacht, als er 2 Jahre lang gelähmt im Bett lag. Und dann sagte er, ich habe Angst. Ich habe Angst, ich muss sterben. Dann habe ich mit ihm gebetet und auch gesagt, sprich mir alles nach, bist du bereit? Ja, ja. Aber ich bin nicht sicher, ob er es noch kapiert hat. Da habe ich gemerkt, es gibt auch ein zu spät, wenn man die... Und in der Bibel steht... Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Also klug ist der, der daran denkt, ich muss einmal sterben, da will ich hin. Und das hat mich durch mein Leben begleitet und ich habe natürlich möglichst vielen Leuten Anschluss geben wollen, das auch zu tun, dass du im Himmel ankommst. Das ist das Allerwichtigste in deinem Leben und möglichst viele mitbringst, ist ebenso wichtig.
Sie haben schön beschrieben, wie Sie als Kind schon an Gott geglaubt haben und ihnen das ganz wertvoll und wichtig wurde. Wie würden Sie aber sagen, haben Sie tatsächlich zu Gott gefunden oder wann ist Ihnen bewusst geworden, ich bin ein Kind Gottes?
Das ist ein Weg. Ja. Aber dass ich an Gott geglaubt habe, das war all das entsprechend in meinem Leben stand das fest. Ich glaube an Gott. Meine Eltern gingen zur Bibelstunde, sagen, wir schließen jetzt die Tür ab, wir sind jetzt weg. Und wir waren 4 Jahre, 3 Jahre. Und sie sagten, braucht keine Angst zu haben. Gottes Engel stehen bei ihr. Und Tür ist abgeschlossen, ist alles okay. Und da habe ich wirklich geglaubt, Herr, du hilfst uns und du bist bei uns. Und dann, altersgerecht, habe ich schon geglaubt an Gott. Aber gewiss war es mir nicht. Und dann weiß ich, erst mit 19 Jahren, ich ging immer zur Jugendstunde, aber erst mit 19 Jahren kam eine Evangelisation bei uns in Ort Wismar. Und da rief der Evangelist nochmal wieder ganz entschieden auf, entscheidet euch und sagt ja und nehmt den an Jesus an, entscheidet euch am besten in einem Gespräch. Jedenfalls gebt mal ganz klar die Entscheidung, ich will mit Jesus leben. Und da habe ich gedacht, ach nee, ich will besser werden, richtig keine Sünde mehr tun. Ich will alles Gute tun. Und dann fiel mir ein, das habe ich letztes Jahr auch gebetet und ist gar nichts geworden. Und da merkte ich, ich brauche mehr. Ich muss mich mal als Sünder bekennen vor Gott und um Vergebung bitten. Und da geschah das, was ich später so bei Luther entdeckt habe. Der wollte auch durch Gutes tun in den Himmel kommen, selig werden. Und hat es nicht geklappt. Und es ging mir genauso. Ich wollte durch mein Gutes tun gewiss sein, dass ich ein Kind Gottes bin. Und habe es durch das Gespräch und durch die Beichte und dadurch, dass ich mein Leben in die Hand Jesu gegeben habe, Vergebung der Sünden zugesprochen bekommen. Dir sind deine Sünden vergeben. Du bist Gottes Kind. Gott will dich segnen in deinem Leben, dass du für andere zum Segen wirst. Das ist mit 19 Jahren geschehen. Und da ist für mich eine Entscheidung gefallen. Ich muss zugeben, in meinem letzten Buch schreibe ich, und dennoch habe ich als Student dann nochmal wieder gesagt, ja, wenn ich genau wüsste, dass Gott ist, dann würde ich richtig froh sein. Und dann habe ich später entdeckt in einem Buch, Wunder im Naturgeschehen, von Hitzfleck, dass die Sonne von der Erde 150 Millionen Kilometer entfernt ist und über Jahrtausende nicht weniger, nicht mehr geworden, sich auch nicht entwickelt hat und Evolution für die Sonne und Erde nicht gilt, sondern dass das über Jahrtausende die gleiche Entfernung geblieben ist. Nur dadurch konnte die Temperatur auf der Erde konstant bleiben. Wenn sie ein bisschen weiter weg wäre, wäre alles für Kälte kaputt. Wenn sie dichter ran wäre, alles für Hitze kaputt. Da muss ein Schöpfer hinterstehen. Und da wussten wir ganz gewiss, die Welt ist geschaffen, auch ich bin geschaffen, wir sind voller Wunder, mein Gehirn, und alles funktioniert, und das kann nicht von alleine geworden sein. Ich bin geschaffen. Und je länger ich lebe, desto mehr Wunder erlebe ich und erkenne ich, und desto gewisser wird mir, Gott ist mein Schöpfer, und er hat ein Recht, mich in seinen Dienst zu rufen und mit mir zu machen, was er will. Ich will ihm dienen. Und davon brennt jetzt mein Herz, vor allem auch meinen Enkelkindern das weiter zu sagen. Und ich weiß, wenn ich von den Wundern Gottes rede, manche bleiben skeptisch, denn sie wissen, das hätte eine Konsequenz. Wenn Gott da ist und mein Schöpfer ist, dann muss ich ihm auch gehorchen. Und das schieben manche wie mein Freund ein Stück hinaus. Aber ich sage die Botschaft immer wieder, Gott ist da und guck dir an die Wunder in der Schöpfung. Er will dich haben, lies sein Wort, dann bist du ganz gewiss. Und das ist meine Botschaft jetzt. Aber Kinder haben es zum größten Teil wirklich erfasst. Aber auch die Enkelkinder, die sind nur moderne Menschen. Für die ist es oft sehr schwer zu sagen, ich will ganz Jesus dienen, will ganz für Jesus da sein. Und das ist mein Anliegen.
Sie haben gesagt, mit 19 haben Sie es gewiss gemacht in Ihrem Glauben für sich selbst auch. Im Juni 1953, das ist ja dann wahrscheinlich kurz darauf gewesen, da flohen Ihre Eltern und 4 Geschwister nach Westdeutschland. Sie selbst sind geblieben. Vielleicht können Sie uns da mal mit reinnehmen, zu sagen, was waren die Umstände, warum sind Sie geblieben?
Nach meiner Bekehrung mit 19 Jahren, 1948, war mir gleich klar, ich soll Verkündiger werden. Ob in einer landeskirchlichen Gemeinschaft, aus der ich eigentlich stamme, oder in einer Landeskirche, zu der ich ja auch gehöre, das war mir noch nicht klar. Ich soll Verkündiger werden. Und dann fügte es sich so, dass ich, weil meine Eltern nicht sehr begütert waren, kriegte ich an der Fakultät Rostock ein Stipendium. Und deshalb war mir klar, dann wirst du Theologie studieren. Und da habe ich Theologie studiert und und zwar 1948 begonnen. Und 1953 war dann ein ganz starker Kampf des Staates gegen die Kirche, vor allem gegen die Jugendarbeiterkirche, denn die Jugendarbeiterkirche war damals noch sehr im Gang. Und zwar bei den Kirchgemeinden und in unserer Gemeinschaft auch. Das ärgerte aber den Staat. Er wollte die FDJ aufbauen, die Freie Deutsche Jugend, die Staatsjugend. Und das beging sehr zögerlich. Und dann haben sie versucht, die kirchliche Jugend schlecht zu machen. Wir seien Sabotageorganisationen des amerikanischen Imperialismus. Und lange große Zeitungsseiten haben sie die Schlechtigkeiten der kirchlichen Jugend aufgezeigt. Und mein Vater wurde, obgleich ein einfacher Büromensch war nicht in der Partei, nicht gegen die Partei, aber hatte nichts getan gegen den Staat und wurde trotzdem entlassen, fristlos entlassen. Das war so Juni, Juli 1953. Auch andere wurden entlassen, aber er auch. Man gab keine Gründe an. Aber dann sagte ein Kollege von ihm, du bist in der landeskirchlichen Gemeinschaft im Vorstand. Alle deine Kinder gehen zur jungen Gemeinde. Ein Sohn studiert Theologie. Du hast keine Chance hier, du wirst nicht weiterkommen hier. Und dann sagte mein Vater, ich bin 1928 von Heide in Schleswig-Holstein nach Wismar gezogen, weil ich dort Arbeit fand. Wir sind jetzt 25 Jahre in Wismar. Wenn sie uns hier nicht haben wollen, gehen wir zurück. Und das war damals noch möglich, weil man noch über Berlin weiterfahren konnte. Man konnte also nach West-Berlin kommen, durchfahren oder auch da bleiben. Und so sind meine Eltern über Berlin nach dem Westen geflohen. Und Mutter sagte natürlich, Jung, komm mit. Aber ich wusste, in der DDR werden die Leute Pastoren dringender gebraucht als im Westen. Und ich habe mich für die DDR entschieden, ich bleibe hier. Es wurde mir ein bisschen leichter dadurch, dass ich in den Wochen auch meine Braut fand, eine spätere Frau, und wusste also, die ist ja auch noch hier. Und war das also für mich ein Stück leichter, allein in der DDR zu bleiben. Wir haben es aber nie bereut.
Sie waren ja nicht nur als Pastor tätig, sondern Sie waren schon immer jemand, der ein sehr evangelistisches Herz hatte, der sehr auch auf die Verkündigung hin gewirkt hat. Jetzt ist nun das DDR-Regime, der Sozialismus weiter vorangeschritten. Wie war das für Sie, in dieser Zeit zu wirken, obwohl es ja eben nicht erwünscht war, im evangelistischen Sinne tätig zu sein?
Ich wusste, dass das uns Christen aufgetragen ist, auch gegen den Widerstand von irgendwelcher Seite. Wir sollen Jesu Jünger sein. Wir dürfen Jesu Jünger und Boten sein. Und ich hatte immer den Eindruck, unsere Kirche, auch die Gemeinschaft zum Teil, versäumt zu sehr den Missionsbefehl Jesu. Der wird auch unter anderem mal gesagt, aber dass das Wichtigste ist. Das letzte Wort Jesu heißt, geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie und dann lehrt sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Und das ist ein solch umfassender Auftrag, der wird nach meiner Sicht nicht entschieden und klar genug durchgeführt. Also hingehen zu den Menschen, nicht sagt, sie können ja kommen, sondern geht hin, geht zu den Leuten. Manchmal auch fallen ihm auf die Nerven, aber ruft sie. Eine Bekannte von uns, durch die meine Eltern sehr auf den Weg Jesu gekommen sind, die sagte, man hat mich 3-4 Mal eingeladen, ich solle mitkommen in die Gemeinschaftsschule. Ich bin immer weggeblieben, habe immer mich geweigert. Und schließlich habe ich gesagt, na, gehst du mal mit. Und da kam sie zum Glauben. Mancher muss mehrfach eingeladen werden, bis er bereit ist zu kommen. Also das Werben um Menschen und dann die Botschaft, Jesus hat alles für dich bereitet, komm und werde sein Kind, die muss unter die Leute. Und das hat meinen Dienst als Pastor geprägt, meinen Dienst als Bibellehrer in der Bibelschule und auch als Mitarbeiter hier in diesem Werk in der Suchthilfe.
Von Seiten der Regierung, gab es da Repressalien, gab es da Widerstände? Woran erinnern Sie sich da als Pastor zurück, wenn Sie jetzt an die Zeit zurückdenken?
Wir hatten in der DDR das Glück, dass die in der Nazizeit eine bekennende Kirche gab. Eine Kirche, die gegen Hitlers und seinen Irrglauben steht. Und weil sie gegen Hitler stand, haben dann die Siegermächte im Potsdamer Abkommen, Amerika, England, Frankreich, Russland, die haben gesagt, weil die Kirche wenigstens teilweise gegen Hitler gekämpft hat, darf sie ihr Eigentum behalten, darf sie ihre Arbeit tun und soll ihre Räume behalten. Und das war unser Glück. Wir durften mit offizieller Genehmigung unser Werk tun. Natürlich haben die Parteileute gleich gesagt, sie sollen aber nicht raus zu den Leuten, sondern im Raum der Kirche ihren Dienst tun. Nur, das konnte uns keiner verhindern, dass wir doch zu den Leuten gegangen sind. Haben einen schönen Schaukasten an die Bushaltestelle gestellt, wo gerade ein Gemeindeglied ihren Garten hatte, und haben so versucht, ins Volk hineinzukommen. Besuche natürlich, Bibelwochen in allen Dörfern. Wir gingen dann zu den Leuten. Das konnte uns dann keiner mehr verhindern, denn wir durften ja arbeiten. Und ich denke, das haben wir genutzt und das hat sich auch gelohnt.
Von 1967 bis 1983 waren Sie Leiter der Gnadauer Bibelschule in Falkenberg. Was ist für Sie da das Besondere gewesen? Warum haben Sie sich darauf eingelassen? Sie hätten ja auch als Pastor vor Ort bleiben können.
Ja, ich habe die Wichtigkeit erkannt, dass Prediger ins Volk hineingehen. Wir haben Prediger der landeskirchlichen Gemeinschaft ausgebildet und wir haben Mitarbeiter der Arbeitsgemeinschaft zur Abwehr der Suchtgefahren ausgebildet. Das würde man heute wieder ein Blaues Kreuz nennen. Blaues Kreuz war in der DDR verboten, weil wir keine Beziehungen haben durften in den Westen hinein, offizielle Organisationsbeziehungen. Blaues Kreuz war uns verboten. Und dann wurde mit neuem Namen die A-Gasse, Arbeitsgemeinschaft zur Abwehr der Suchtgefahren, gegründet. Und deren Mitarbeiter wurden auch zu uns an die Bibelschule geschickt. Und so hatten wir, so sagte ich oft, an der Uni werden Offizierskader gebildet, ausgebildet. Auf unserer Bibelschule werden Unteroffizierskader ausgebildet, also auf dem mittleren Niveau. Was mir viel lieber war, nicht die hochgestochenen großen Gedanken, sondern die schlichten, deutlichen Worte an das Volk, an die Menschen. Und deshalb habe ich den Dienst gern getan, junge Leute für den Predigerdienst auszubilden und junge Leute für die nachgehende Fürsorge für suchtkranke Menschen auszubilden. Und die wussten genau, nicht unsere Ratschläge, nicht unsere Wissenschaft, sondern das Wort Gottes, wenn das einen Menschen gepackt hat, wenn ein Mensch ein Nachfolger Jesu geworden ist, dann braucht er auch nicht mehr zu trinken. Gibt auch da Rückfälle, aber im Allgemeinen war das so, dass es erstaunlich viele waren, die durch den Glauben an Jesus Christus frei geworden sind vom Alkohol. Und diese missionarischen jungen Leute mit unseren Predigerjungen Leuten zusammen, das war eine gute Mischung, die halfen sich einander, Verständnis füreinander, und später auch, wenn sie dann im Dienst waren, standen die Gemeinschaftssäle ihnen offen für die Kreuzberatungsstellen und Beratungsgruppen, sodass es also eine Arbeit war, die mir sehr gefiel und die ich natürlich unterstütze.
Sie haben da sehr stark gewirkt, Herr Holmer. Und was wir wissen, ist, hinter jedem starken Mann steht auch eine starke Frau. Wie war für Sie damals die kinderreiche Ehe mit Sigrid, Ihrer ersten Frau?
Das ist auch ein Gottesgeschenk gewesen, eine Frau zu finden, die vorher Atheist war und die durch die Arbeit in der landeskirchlichen Gemeinschaft zum Glauben gekommen ist, bei einer Jugendbibelrisse zum Glauben gekommen ist und dann in die Mission wollte, die brannte für Jesus. Und ich dachte, das ist eine Frau, die ich schätze, die ich gerne zu meiner Frau hätte. Ich war aber sehr vorsichtig, weil ich nicht irgendeinem Mädchen vorher Hoffnung machen wollte und sie dann wieder enttäuschen wollte. Mir tat das immer sehr leid, wenn einer so schnell sich verliebt und dann wieder entliebte und dann wurde sie fangen gelassen. Nein, ich wollte erst wissen, wen ich da um bitte, ob er wohl meine Frau wird. Und das wurde mir an meiner Sigrid Schwieso dann so deutlich. Wir haben gemeinsam sind eingeladen zu einer Hochzeit und waren Tischdame, sie war meine Tischdame. Und als ich sie dann am nächsten Morgen nach Hause brachte, war in Warnemünde, wir haben so lange gefeiert, bis es wieder hell wurde und dann habe ich sie nach Hause gebracht. Da hatte ich die Gewissheit, du darfst sie fragen, ob sie wohl deine Frau wird. Und dann hat ihre Mutter, die auch natürlich Atheistin war, Vater auch, hat sie ihrer Mutter das erklärt, dass sie einen Pastor heiraten wollte. Und da hat ihre Mutter gesagt, na, du wolltest Missionarin werden, das ist ja das kleinere Übel. Und dann hat sie dem zugestimmt und dadurch hatten wir freie Fahrt, uns dann auch zu verloben. Das haben wir dann 1953 getan und 1955 geheiratet und wir haben es nie bereut. Und sie hat war meine Mitarbeiterin, aber ich war auch ihr Mitarbeiter, wenn es um Familie geht. Soweit ich konnte, standen wir so zusammen, dass die Kinder einfach eine geradlinige Erziehung hatten und sich auch wohlgefühlt haben. Und für die Frau bin ich mein Leben lang dankbar.
Ihre Kinder, die durften ja dann später mal nicht aufs Gymnasium gehen, weil Pfarrerssöhne, Pfarrerstöchter, also auf die erweiterte Oberstufe. Was hat das mit Ihnen gemacht? Wie ging es Ihnen damals in dieser Zeit damit?
Wir haben unseren Kindern gleich gesagt, du kannst auch ein ganz erfülltes Leben haben ohne Oberschule und ohne Abitur. Wenn Gott dein Leben führt, dann wird es ein rechtes Leben. Und dann ergab sich für unsere drei Ältesten, zuerst haben wir drei Söhne, dass sie mit 16 Jahren die 10. Klasse abgeschlossen hatten und nun irgendwas weitermachen mussten. Und eigentlich hätten sie zur staatlichen Berufsberatung gehen sollen und fragen, mit denen beraten sollen, was sie machen. Ich habe gesagt, ihr bleibt zu Hause und lernt Griechisch und Hebräisch. Ob ihr das mal als Doktor braucht, als Ärzte oder als Pastor, wisst ihr doch nicht. Ihr bleibt zu Hause. Sie sind zu Hause geblieben, sind aber dann auf die Bibelschule gegangen und haben dort das ganze Programm mitgemacht. Das wurde erstmal hinterfragt und sie sollten zur Berufsberatung kommen. Und dann habe ich ihnen gesagt, schreibt mal zur Berufsberatung hin. Euer Weg sei klar, ihr würdet zu Hause bleiben, Griechisch und Hebräisch lernen, um dann mal Pastor oder Doktor zu werden. Da man mit mir schon viel Kämpfer hatte, hat man den Kampf nicht mehr aufgenommen, so hat es geduldet. Und so wurden unsere Jungs auf der Bibelschule, wir konnten auch Griechisch und Hebräisch, konnten sie bei uns lernen und haben das prüfen lassen an der Humboldt-Universität in Berlin. Und das war dann für die Fakultät, für die Kirchliche Hochschule in Leipzig die Basis, dass sie dann Theologie studieren durften und Pastoren geworden sind. Sodass also wir sie durchgekriegt haben bis hin zum Pastorenberuf. Und das war mir immer eine Freude, dass die drei Jungs Pastoren geworden sind. Der letzte dann auch noch wieder, aber dann im gesamtdeutschen Bereich. Gott hat uns so geführt, dass wir irgendwie immer einen Weg fanden, wie wir durchkommen. Sie wussten allerdings auch, dass wir keine Kompromisse machen, dass wir Christen sind und das bleiben wollen.
Nach der Bibelschule in Falkenberg, da war ja Ihre nächste Etappe, kann man sagen, im beruflichen Sinne, war dann Lobetal. Was hat Sie damals dann nach Lobetal verschlagen? Was haben Sie dort erlebt? Wie haben Sie da gelebt?
Ich habe als Leiter von Falkenberg mehrfach bei Mitarbeiterfreizeiten, Lobetal hat für Mitarbeiter auch Freizeiten gemacht, um sie mit der christlichen Botschaft bekannt zu machen. Und da haben sie mich mehrfach eingeladen, die Bibelarbeiten zu halten. Und dann haben sie mich eines Tages gewählt, als ein neuer Leiter gesucht wurde, haben sie mich gewählt, Lobetal zu leiten. Natürlich gab es auch welche, die das nicht wollten, aber die Mehrheit im Vorstand hat mich gewählt. Das fand ich schon damals sehr unwahrscheinlich, aber so war es. Und so bin ich zum Lobetal-Leiter geworden und habe gemerkt, es ist eine große Chance. Es ist eine große Chance, so vielen Leuten vorzustehen, aber für sie. Ich war dann in Lobetal Bürgermeister, ich war Anstaltsleiter und ich war Pastor. Und hatte also die Möglichkeit, den Menschen wirklich von Jesus zu sagen und ihnen zu helfen zu einem diakonischen Dienst, der vom Glauben her geprägt ist. Liebe, die vom Glauben her geprägt ist. Und den Dienst habe ich gerne, sehr gerne getan. Von Falkenberg mich zu verabschieden war nicht leicht, aber wir fanden dann eine Lösung und so bin ich dann nach Lobetal gekommen und habe viele Freunde. Und das Wichtigste war mir, ich darf als Leiter von Lobetal die Personalhoheit haben und darf Menschen suchen, die an Jesus gläubig sind und dann in der Diakonie tätig sind. Weil für mich klar war, richtige Diakonie, biblische Diakonie, braucht das Wort Gottes und braucht Menschen, die von Herzen glauben. Dann erst ist Diakonie wirklich eine christliche Diakonie. Und das war mein Ziel. Da gibt es noch einige, die habe ich damals rufen können, weil wir auch an der Studenten, die Gemeinschaft hatte eine Studentenarbeit aufgebaut, wo wir uns kümmern in Ferien, Studentenfreizeiten im Sommer. Und da kannte ich einige Studenten, die wirklich gläubige Christen waren. Und einzelne habe ich dann auch nach Lobetal gerufen in den Dienst. Das hat sich bis heute bewährt. Manche sind jetzt noch da.
Sie sind damals nicht nur als Pastor, sondern Sie sind dann auch in die Ost-CDU, also haben die politische Ebene noch stärker tangiert, sind Sie eingetreten. Was war der Beweggrund, damals in die Ost-CDU einzutreten?
Das war die Tradition der Leiter von Lobetal. Der Pastor Braune war nach dem Krieg Leiter von Lobetal. Und um Bürgermeister zu werden, musste man in eine Partei eintreten. Und da war die Ost-CDU die einzige Möglichkeit oder die beste Möglichkeit, als Christ politisch tätig zu sein. Und der war also in der CDU. Mein Vorgänger, Pastor Pagel, war auch in der CDU. Und so bat man mich, doch auch in die CDU einzutreten, damit ich Bürgermeister werden kann, damit Lobetal sein Eigentum selber verwalten kann und nicht einer von außen kommt, um unser Eigentum zu organisieren. Und da bin ich also eingetreten mit Hemmungen in die CDU, weil ich wusste, dass die CDU im Grunde nicht viel anders war als die SED. Sie war aber doch in einigen anders. Sie war christlicher, beinahe christlicher als die West-CDU, weil sie behaupten musste. Und so war ich CDU-Mitglied. Aber ich habe versucht, auch in der CDU Gottes Wort zu fördern, soweit sie mir zu tun hatten. Zum Beispiel am 1. Mai kamen immer die CDU-Leute, Ost-CDU-Leute in Lobetal zusammen. Waren vorher schon. Nun fragen sie mich, ob sie jetzt auch wieder zusammenkommen können. Ich sage, ja, wenn wir vorher in der Kirche mit einer Andacht anfangen, dann können wir kommen und können den ganzen Tag diskutieren. Und so begannen wir den CDU-Tag mit einer Andacht in der Kirche. Also man hat immer versucht, das Geistliche zu betonen und es war möglich.
Und dann kam gegen Ende von Ihrer Zeit in Lobetal der auch mit Sicherheit besondere Moment, dass Erich Honecker und seine Frau zu Ihnen nach Hause kamen, Sie die aufgenommen haben. Was war das für ein Moment? Wie kam es denn eigentlich dazu?
Das hat mich natürlich völlig überrollt und überrascht, dass ein zwischen Weihnachten und Neujahr 1989/90 ein Vertreter des Konsistoriums in Berlin mich fragte, ich soll Sie fragen, ob Sie bereit sind, Erich und Margot aufzunehmen. Ich sage, Honecker? Ja. Ich sage, wie komme ich dazu, hier in Lobetal die aufzunehmen? Und dann hieß es, die große Funktionärssiedlung in Wandlitz wird aufgelöst und alle Minister und wer sonst dort zu Hause hat, haben eine andere Wohnung bekommen und auch angenommen. Nur Honecker nimmt seine Wohnung nicht an, weil seine Ratgeber und er selber fürchten, dass eine Wohnung in der Stadt in Berlin, wollte man ihm eine Wohnung geben, dass die gestürmt würde von wütenden Leuten. Es war eigenartig. Alles gab Honecker die Schuld. Alle Funktionäre wiesen auf Honecker. Die selber wuschen sich rein, indem sie auf Honecker schimpfen. Und da musste ich natürlich sagen, das muss ich mit meinem Vorstand beraten. Und dann haben wir in der Direktion darüber beraten. Wir haben 3 Stunden miteinander überlegt, können wir das tun? Und die erste Meinung war, das geht nicht. Wir sind Menschen mit schwachen Nerven, mit empfindlichem Gemüt. Da waren Krank- und Pflegebedürftige, da waren psychisch Epilepsiekranke und geistig Behinderte. Und wir sind ein Ort von schwachen Menschen. Und es gibt sicher Unruhe, da werden Leute kommen und protestieren. Das gibt Unruhe, das können wir nicht machen. Aber dann fiel uns ein, wir beten jeden Sonntag in unserer vollbesetzten Kirche. Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und Jesus hat gesagt, wenn ihr nicht vergebt, wird euch mein himmlischer Vater auch nicht vergeben. Wollen wir denn weiter das Vaterunser beten? Was wollen wir denn machen? Und dann war nach 3 Stunden klar, wir müssen die Bitte erfüllen. Und so kamen sie dann zu uns.
Insgesamt 10 Wochen lang haben die bei Ihnen gewohnt. Wie haben Sie Honeckers in dieser Zeit erlebt?
Also sie haben bei uns gewohnt, weil in den übrigen Heimen kein Platz war. Und wir hatten Platz, weil unsere Kinder schon weithin aus dem Haus waren. Und deshalb hatten wir den Platz. Und ich habe dann, als Honeckers mit uns zuerst mal am Abendtisch saßen, habe Herrn Honecker gebeten, Herr Honecker, wir sind gewohnt, bei Tisch zu beten. Da sagt er, bitte. Und dann hat er seine Hand auf den Tisch gelegt und ich habe gebetet. Und so haben wir bei jeder Mahlzeit gebetet. Honeckers haben sich da reingefügt. dass dann eine Zeitung, die Bild-Zeitung war es, wo geschrieben hat, Holmer hat gebetet, Honecker hat Amen gesagt, das stimmte nicht, aber es wurde natürlich, es war eine Sensation, dass der bei einem Pastor da ist. Und so haben wir, sie wurden dann oben, nach 4-5 Tagen haben wir ihnen eine eigene Kochmöglichkeit geschaffen dort oben, so dass wir dann sie nur noch gelegentlich sahen, wenn das einzige Telefon, das uns zur Verfügung stand, unten bei uns war. Und wir dann, wenn Honeckers angerufen wurden, mussten wir sie natürlich bitten. Und dann kam Margot Honecker runter und hat uns telefoniert. Dabei wurde natürlich erzählt und wir haben manches erzählt. Aber auf die eigentlichen politischen Fragen ist er nicht eingegangen. Und der Arzt, der ihn operiert hat, hat gesagt, gehen Sie doch möglichst jeden Tag einmal mit Honeckers spazieren an die frische Luft. Er braucht, ist rekonvaleszent, seine Nieren sind wirklich ziemlich kaputt und er braucht frische Luft. Und das habe ich wohl dann fast jeden Tag getan, dass ich dann mit ihm gegen Abend, am liebsten so in der Schummerstunde, es war ja Winter, sind wir um den See gegangen und oder wenn die Journalisten da draußen standen, dann sind wir nur ums Haus gegangen. Und dann haben wir erzählt. Über privaten Dinge hat er gerne erzählt. Über religiöse, geistliche Dinge hat er nicht reagiert. Und über politische auch nicht. Ich habe mal gesagt, ich finde Gorbatschow ist ein prächtiger Mann. Da war er richtig wütend. Wieso? Und da merkte ich, also politisch sind wir nicht einig. Und geistlich reagiert er. Hat nur gesagt, er wundert sich, was ein Pastor alles zu tun hat. Und so, aber sonst hat er nicht viel davon erzählt oder nicht viel sich geöffnet. Aber über die persönlichen Dinge, wie es war, als er 10 Jahre in Brandenburg im Zuchthaus war und wie sie dann als Gefangene nach Berlin transportiert wurden, um aufzuräumen nach einem Bombenangriff und wie er ein totes Kind aus dem Schutt rausgeholt hat, da merkte ich einfach, er hat Gefühl, er hat Mitempfinden. Und das, denke ich, das muss man Honecker lassen. Er war kein brutaler Typ, sondern er war ein empfindlicher Typ, aber er war fanatisch, er war überzeugt. Der Sozialismus ist das Problem und die Lösung für die Probleme unserer Zeit. Und der Zerbruch des Sozialismus, den hat er nie richtig angenommen. Es wird noch wiederkommen, hat er gesagt. Vielleicht hat er auch recht.
Sie haben in dieser Zeit, in den 10 Wochen, rund 3000 Briefe bekommen. Viele davon waren empört und viele haben aber auch zugestimmt. Wie sind Sie selbst damit umgegangen, mit dieser ganzen Aufmerksamkeit und diesem ganzen Druck der Rechtfertigung und?
Das hielt sich also ziemlich die Waage. Manche haben uns gelobt, das kam aber erst später. Manche haben uns getadelt, manche haben die Verbindung zu uns abgebrochen und wollen nicht mehr zum Freundeskreis gehören. Es war sehr unterschiedlich, wie die Leute reagierten. Aber wir waren gewiss, es ist wohl doch gut, dass wir dieses machen und einfach ein Zeichen setzen. Denn es ging ja nicht nur um Honecker. Es ging auch um die Funktionäre in den Dörfern und so. Und die sollten ein Zeichen haben. Es gibt eine Vergebung und wir wollen Versöhnung leben, jedenfalls so viel wir tun und als Christen tun können und anzeigen können, was nötig ist, wollen wir zeigen, Vergebung ist der einzige Weg, um den Hass aus den Herzen zu kriegen. Und in dem Hass wird nie was Gutes und Vernünftiges werden. Wenn wir einen neuen Weg gehen dürfen, dann muss er in Akzeptanz sein. Und das ist nur, wo Vergebung ist. Und ich denke, an einigen, eine Reihe von Leuten haben sich das auch sagen lassen und haben gesagt, nur wenn ihr meint, dass das richtig ist, dann wollen wir das akzeptieren. Und so hat es vielleicht ein klein bisschen geholfen. Vergebung ist der Weg, um die Herzen zu reinigen und Frieden zu kriegen.
In einem Brief hat einer Honecker als den zweiten Hitler und den leibhaftigen Teufel bezeichnet. Wir haben zwar jetzt schon mal darüber gesprochen, aber wie haben Sie im Kontrast Honecker gesehen?
Also Honecker ist natürlich alles völlig übertrieben. Der zweite Hitler und der Teufel. Hitler hat Millionen von Menschen auf dem Gewissen. Bei Honecker glaube ich, dass er einen einzigen Todesbeschluss, die Mauergeschichte natürlich auch, aber dass er ein Todesurteil und hat vollstrecken lassen. Aber das war auch schlimm. Aber im Verhältnis zu dem, was die anderen, der Ceausescu in Rumänien gemacht hat und Stalin in Russland, das ist nicht zu vergleichen. Obgleich Honecker nach der Kapitulation von Deutschland dann nach Russland kam und bei Stalin gelernt hat, wie man ein Volk führt und wie man Menschen unterdrückt, hat er es doch nicht in dieser Schärfe rücksichtslos gegenüber Menschen gemacht, sondern er hatte noch ein gewisses Gefühl für Menschen. Das wird mir manchmal übel genommen, aber das ist meine Überzeugung. So haben wir ihn auch erlebt, dass man sagen kann, er war ein Diktator, aber ein grausamer Mensch war er nicht. Ich meine, und der, den er hat erschießen lassen, der war wirklich ein Offizier der Stasi, der die Geheimnisse nach drüben tragen wollte und dabei erwischt worden ist. Das ist schlimm, aber ich glaube nicht, dass er der Einzige ist in der Welt, der so schlimm war.
Sie scheinen jemand zu sein, Herr Römer, der leicht vergeben kann. So ist mein Eindruck. Warum fällt Ihnen das so leicht?
Weil mir vergeben worden ist. Und so sagt Jesus das auch. Wenn ihr Vergebung bittet, dann sollt ihr auch vergeben. Wenn ihr nicht vergebt, wird euch mein himmlischer Vater auch nicht vergeben. Und Jesus sagt das in einer uneingeschränkten, deutlichen Formulierung. Wenn ihr nicht vergebt, wird euch mein himmlischer Vater nicht vergeben. Das ist absolut. Und wenn ich Vergebung von Gott will, dann muss ich bereit sein zu vergeben. Oder es klappt nicht. Und das hatten wir bei einer Diskussion, der war dabei, waren wir in Stuttgart zu einer Diskussion, haben darüber geredet. Danach kommt ein Mann auf mich zu und sagt, Sie haben kein Recht, dem Honecker zu vergeben. Sie haben ja nichts durchgemacht. Aber ich sagte, ich war 5 Jahre in Bautzen. Eigentlich war ich zum Tode verurteilt. Dann hat man mich auf 15 Jahren begnadigt und 5 Jahre habe ich in Bautzen gesessen. Was ich da durchgemacht habe, können Sie sich nicht vorstellen. Sie haben kein Recht, dem Honecker zu vergeben. Da habe ich ihn angeschaut und gesagt, ich habe Honecker auch nicht vergeben, was er Ihnen angetan hat. Ich habe Honecker nur vergeben, was er mir angetan hat. Alle meine Kinder kommen trotz guter und bester Leistungen. 2 Töchter von mir haben nur 1 gehabt. Trotz guter Leistungen kamen die nicht auf die Oberschule. Und ich bin auch mit Gefängnis bedroht worden und bin in meinem Dienst oft gehindert worden. Dass ich gar nichts durchgemacht habe, kann ich nicht sagen, aber ich habe Honecker nur vergeben, was er mir angetan hat. Was er Ihnen angetan hat, müssen Sie ihm selber vergeben. Und wenn Sie Honecker nicht vergeben, dann frisst Ihre Bitterkeit Sie auf. Dann hat der Mann einen Augenblick überlegt, dann sagt er, Sie haben recht, ich muss vergeben und ich will vergeben. Ich habe an dem Mann gemerkt, schon sein Gesicht, damit kann man nicht ruhig schlafen. Das dreht sich dauernd auch im Schlaf. Das macht einen kaputt. Und mit der Vergebung, die Jesus uns gibt, wenn wir die weitergeben, da lösen wir sich die Verkrampfung im Herzen und auch die Verkrampfung zwischen den Menschen. Und deshalb ist Vergebung die Waffe, um Frieden zu schaffen. Auch in der Familie. Es gibt keine Familie, in der man sich nicht vergeben müsste. Wo Eheleute, es gibt keine Ehe, wo nicht der eine mal einen Fehler macht oder richtig schuldig wird. Wenn man bei jeder Geschichte gleich auseinanderläuft und gleich Zank und Streit tieft, oder man lässt es bei sich schmoren, bis es ins Unterbewusstsein geht, dann gibt es kaum gesunde Familien. Eine gesunde Familie kann nur, eine gesunde Ehe kann nur existieren, wenn man sagt, gut, ich verzeihe dir oder ich bitte um Verzeihung. Also, und dass man wieder Frieden ist, und dann hat Versöhnung und Vergebung auch Freude zur Folge und ist nicht so ein verkrampftes Ding, sondern die alte Liebe ist wieder da. Und das kann ich nur empfehlen als eine Grundhaltung für jede gute Ehe. Paulus sagt, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen, sondern redet miteinander. Also bevor es Nacht wird, redet miteinander und bringt das in Ordnung. Wenn ihr erst ins Schlaf geht, ich habe es mal versucht, mich umzudrehen und dabei zu schlafen, aber ich konnte nicht schlafen, dreht immer wieder. Und am nächsten Morgen ist man selber geredet. Nein, Paulus sagt, und das haben wir dann getan, wir sind da auch klüger geworden. Vergebt euch und es wird euch vergeben. Lasst die Sonne nicht untergehen, mach's heute noch. Das ist ein ganz wichtiger Tipp für eine gute Ehe.
Dankeschön. Ich habe noch eine Nachfrage zu Erich Honecker. Und zwar haben Sie im Gespräch mit ihm gesagt, dass der Sozialismus einen Fehler gemacht hätte, nämlich zu meinen, der Mensch ist gut. Können Sie kurz erklären, was Sie damit meinen?
Ich wollte Honecker deutlich machen, wir Menschen sind alle Sünder und wir Menschen haben alle unsere Fehler. Und wir Menschen brauchen eine bessere Orientierung als nur uns Menschen. Ich habe in mir einen Kompass und ich habe mein eigenes Gefühl und denke, was richtig und gut ist. Ich brauche aber einen Kompass von außen, der mein Gewissen prägt, der meinem Gewissen Richtung gibt. Und ich habe gemerkt, wie es keine Regierung gibt, die immer nur Gutes tut. Und habe gemerkt, wie schwer die DDR zu regieren war, wo keine innere Übereinstimmung ist zwischen Regierung und Volk und wo im Volk auch Zank und Streit ist. Und habe gemerkt, wenn der Mensch keinen guten Kompass hat, wie man leben soll, dann wird es schwer zu regieren. Und inzwischen ist mir auch deutlich geworden, dass es großartig ist, dass Gott die 10 Gebote gegeben hat und wo die gelten, dass da das Leben geordnet wird. Vater und Mutter ehren, nicht töten, nicht Ehe brechen, nicht stehlen, nicht lügen, sind alles, wo das gelebt wird. Da leben Menschen im Frieden. Und wo das nicht gelebt wird, da ist Zank und Streit und Misswild. Und von daher, du kannst das sozialistische Programm gut durchführen bei Menschen, die von Herzen glauben. Aber die wollen ja den Glauben gerade nicht haben. Aber sonst, das System ist nicht schlecht. Wir haben in der DDR gerechte Löhne gehabt, alles auf niedrigem Niveau, aber alle hatten zu essen. Es sollte keiner hungern und frieren. Und wer sich dran hielt und in Ordnung hielt, es wurde Volkssolidarität eingeführt, es wurde für Menschen gesorgt, auch dass keiner unter die Räder kam. Das lässt sich bei Menschen, die Orientierung haben, gut leben. Aber wo Menschen nicht vergeben wollen, wo Menschen lügen wollen, wo Menschen Vater und Mutter nicht ehren. Ich kenne einen, der sagt, mein Vater hat meine erste Mutter krankgeschlagen und dann hinterher die zweite. Was hat der für eine schlimme Atmosphäre, für eine schlimme Familie gehabt? Und er ist auch so schlimm geworden und musste mehrere Jahre ins Zuchthaus. Also der Mensch braucht einen Kompass, um zu wissen, in welcher Richtung er leben muss. Und wenn er den Kompass nicht hat, dann wird er wild. Und das war damit gemeint, wir brauchen eine Orientierung für ein gutes, gesundes Leben miteinander. Und es gibt keine bessere Orientierung, nirgends auf der Welt, als das biblische Evangelium. Die Bibel ist die Orientierung für unser Leben. Schon auf der ersten Seite steht 1. Mose 1, 27. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Da kriege ich schon den Hinweis, ich bin eigentlich für Gott geschaffen, um bei ihm zu sein, um Verbindung mit ihm zu halten. Und da beginnt das Leben schon, da beginnt die Ordnung in ein gutes Leben hinein. Und das endet bis hin zur Offenbarung, wo dann steht, das Böse wird nochmal ganz stark regieren wollen und auch können, bevor dann Jesus sagt, jetzt ist Schluss, jetzt baue ich das Reich Gottes. Und das ist mir die Freude, dass am Ende der Bibel steht und Gott schafft ein ganz neues. Wir Menschen haben dann gezeigt, wir alleine können nicht wirklich im Frieden leben. Es geht drunter und drüber. Und wo Gottlosigkeit herrscht, herrscht oft auch Egoismus, Rechtlosigkeit. Und ich wünschte uns sehr, dass wir uns orientieren an Gottes guten Geboten und Gottes gutem Wort. Und es tut mir leid, wenn Christen auch die Bibel nicht lesen und auch meinen, ach, wir können es auch ohne die Bibel. Die Bibel ist das Lesebuch Gottes für ein gelingendes Leben. Und ein Lesebuch habe ich in der Schule in der 8. Klasse bekommen und fürs ganze Jahr ein Buch. Und Seite für Seite musste ich lesen. So habe ich gelernt. Ich kann nicht einfach ein Buch mit einmal durchlesen. Selbst wenn ich es täte, habe ich nachher nicht begriffen, was ich gelesen habe, sondern Stück für Stück lesen. Und so heißt die Bibel lesen, Stück für Stück Gottes Wort hineinnehmen in mein Leben. Denn es ist das Wort dessen, der dabei war, als die Welt geschaffen wurde. Der Autor gibt uns hier Antwort auf die tiefsten Fragen unseres Lebens. Und weil er der Autor ist, was Menschen geschrieben haben, ist alles nur ausgedacht. Aber Gottes Wort ist vom Autor geschrieben. Und deshalb hat es ewige Gültigkeit und hat durch die Generationen hindurch, durch Jahrtausende hindurch, Menschen zum guten Ziel bei Gott geführt.
Dann machen wir direkt weiter. Und zwar würde ich gerne zu einem historisch sehr bedeutsamen Moment kommen, und zwar die Wiedervereinigung. Wenn Sie daran zurückdenken und heute da drauf schauen, wofür sind Sie besonders dankbar?
Ich war natürlich sehr, sehr dankbar für die Wiedervereinigung überhaupt, dass das möglich war. Honecker hatte noch im Jahr 1989, im Januar, da wurde Rosa Luxemburg und Ernst Thälmann gefeiert. Da hat er gesagt, die Mauer steht noch 100 Jahre. Und da habe ich nur gebetet, Herr, hilf, dass er nicht recht hat. Die stand eisern, die stand fest. An etlichen Stellen in der DDR waren im Wald versteckt Raketenabschussbasen. Und im Westen genauso. Und jeder wusste, das kann man nicht. Man kann die DDR nicht mit Krieg befreien, sondern dann geht die Welt kaputt. Und da konnte ich nur beten, hoffentlich hat er nicht recht. Dass es dann so schnell kam, war uns ein Wunder vor unseren Augen. Und es ist mir heute noch ein Wunder, wie Gorbatschow an die Macht kommen konnte. Und dann mit einmal sagte, wir wollen wirklich Glasnost und Perestroika, also Demokratie und Durchblick. Und das Volk soll wirklich mitregieren. Dass der überhaupt an die Macht gekommen ist, ist mir ein Wunder. Und dann Erich Honecker wurde krank. Und er war ja ein Starrkopf und konnte nichts mehr sagen. Also jedenfalls fiel er aus durch seine Krankheit. Und die Montagsdemonstration, die ja im Grunde eine Fortführung der Gebetsaktion war, dort in Leipzig haben sie ja jede Woche am Montag gebetet für die Wiedervereinigung und für Deutschland. Und dann nach 7 Jahren kam dann dieser Aufbruch. Also das alles sind für mich nicht Zufälle, sondern sind so zusammengefügt, dass sie zum richtigen Moment passen. Und dass Schabowski sich dann in einem Interview oder Regierungserklärung dann sich verhaspelte und sagte, ich denke, das geschieht unmittelbar im Moment oder ja, gerade jetzt oder so ähnlich, sagte, das hat die Leute getrieben zu den Übergangsstellen und so ist das einfach überrollt worden. Das ist vom Herrn geschehen und der Kanzler Kohl, der hat die Situation erfasst und schnell verhandelt mit Ost und West und dann wird er bereit, ja, sie waren bereit und so ist einfach auch erlaubt worden, dass die Grenze abgebaut werden konnte. Das war nicht durch Zufall und nicht vorauszusehen, denn der Sozialismus stand bombenfest auf starker Rüstung. Und da bin ich einfach dankbar, dass das so genial geworden ist. Da kann sich keiner auf diese, ich hab's gemacht, keiner, und das hat der gemacht, der die Dinge richtig lenken kann.
Als 1989 dann der Mauerfall passierte, was waren damals Ihre Hoffnungen in Bezug auf die Wiedervereinigung und wie würden Sie sagen, kam es dann tatsächlich?
Meine Hoffnung war, dass jetzt der Westen unsere veralteten Maschinen und Fabriken erneuern wird, uns helfen wird, sie richtig aufzubauen und es dann auch bei uns so gut wird wie im Westen. Dann war es eine gewisse Enttäuschung, aber ich muss sagen, ich kann auch nicht sagen, dass es ganz falsch war. Die wurden nicht aufgebaut, sondern sie wurden abgewickelt, weil der Westen hatte so gute Entwicklungsmöglichkeiten und so gute Maschinen und so gute Wirtschaft. Die haben uns einfach mit hineingenommen. Da mussten nicht unsere Fabriken erst noch aufgebaut werden, sondern die wurden aufgekauft und dann wurden sie abgewickelt. Das ist, sagen wir, für Menschen wirklich tragisch gewesen. Aber von der Wirtschaft her ist es wahrscheinlich das Richtige gewesen. Wenn die Fabriken so groß und so gut sind, dass sie uns mit versorgen, warum soll man denn noch wieder extra eine Fabrik wieder neu aufbauen. Also das waren Enttäuschungen, die vielleicht in der Sache liegen, dass da auch menschliche Enttäuschungen bei waren und dass auch Menschen hier ihr Geld gemacht haben, indem sie uns zeigten, wie man richtig lebt. Und wir wurden auch oftmals behandelt wie Anfänger, wie Schuljungen. Und dann kam der Fachmann aus dem Westen und hat uns erklärt, wie man es richtig macht. Das gab auch einige Bitterkeiten, aber das ist wohl überhaupt nicht zu vermeiden. Jedenfalls, ich habe es in Kauf genommen und habe Gott gedankt, dass wir wieder menschlich zusammenkommen, dass ich wieder über die Grenze fahren kann, ohne schikaniert zu werden. Und wir haben sie mal 5 Bücher abgenommen an der Grenze. Aber ich hatte schon alles durch und dann nehme ich meine Koffer hoch und da fällt mein Mantel etwas auf und da sieht er die Bücher in den. Und dann haben sie mich also in die Mangel genommen. Ich dachte, ob du überhaupt noch mal fahren darfst. Ich war zu meinen Eltern nach drüben gefahren, zum 80. Geburtstag meiner Mutter. Und dann darf ich überhaupt noch wieder fahren. Es war also heikel. Und jetzt die Grenze war weg. Wir können jetzt fahren. Und jetzt hat man es inzwischen schon vergessen. Aber das erste Mal habe ich immer gesungen und dankend alle Gott, wenn ich über die Grenze fuhr, weil ich einfach jetzt wieder meine Eltern sehen konnte und meine Geschwister. Meine Eltern habe ich jedes Jahr gesehen. Die haben dann den Umtausch gemacht von 20 Westmark gegen 20 Ostmark und haben uns 4 Wochen lang besucht in ihrem Urlaub. Und wenn die Großeltern kamen aus dem Westen, das waren Höhepunkte im Jahr, so dass wir nur froh waren, jetzt können wir es wieder ganz legal besuchen.
Kurze Zeit später nach dem Mauerfall war dann auch bei Ihnen die Zeit in Lobetal zu Ende und Sie haben sich sozusagen nochmal neu orientiert. Wie kam das damals, dass Sie dann in diese Arbeit für Alkoholkranke mit hineingezogen worden sind?
Einer meiner Schüler war ein Sachse, Heinz Nietzsche, war an der Bibelschule in Falkenberg ausgebildet im Rahmen der AGAS, der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft zur Abwehr der Suchtgefahren, also für die Trinkerrettung. Und das war so ein ganz lebendiger, fröhlicher, unternehmungslustiger, der ein Herz für suchtkranke Menschen hatte. Und der war ausgebildet, hat sein Examen gemacht und ging dann wieder zurück nach Dresden. Aber die Diakonie in Mecklenburg hatte überhaupt keine Suchtstelle, um Suchtmenschen zu helfen. Und die bat dann die AGAS in Dresden, ihnen doch einen Mitarbeiter zu stellen, damit er Referent für Suchtarbeit würde in Mecklenburg. Und das war nun Heinz Nietzsche. Und Heinz Nietzsche war ein, der brannte für die Menschen und für suchtkranke Leute. Und er sagte ihnen, wenn du an Jesus glaubst, dann hast du die stärkste Motivation, vom Alkohol wegzukommen. Und du musst Jesus in dein Herz hineinlassen. Dann hast du die Kraft dafür. Das sagt er so deutlich, dass es etliche wirklich taten. Und dann hat er ein Jahr darauf geheiratet. Dann kamen die ersten Kinder mit an seinen Familientisch. Aber immer saßen so 6, 7 alkoholkranke Menschen dabei. Und dann sagt er, in seinen Andachten, die haben natürlich gesungen, die haben Bibel gelesen, Andacht gehalten, vor dem Essen oder nach dem Essen. Und dann hat er gesagt, guck mal, wenn der Paul das geschafft hat mit Jesu Kraft, dann kannst du das auch schaffen, August. Und das war immer ein sehr starker Anreiz, wenn der es geschafft hat, dann kann ich es auch schaffen. Und so entstand hier eine kleine Wohngemeinschaft für suchtkranke Menschen. Aber die war so effektiv, dass es Ärzte gab, die haben einen suchtkranken Menschen, der ein hoffnungsloser Fall war, krank geschrieben, damit er hier leben konnte und vom Alkohol frei werden konnte. Und es sind Menschen frei geworden. Und dann kam nun die Wende und ich wurde frei in Lobetal. Und zwar deshalb, weil Lobetal wieder von Bethel übernommen wurde und die Leitungsstruktur gefiel mir nicht so, wie ich das gewohnt war, wie ich sie begonnen hatte, so dass ich Heinz Nietzsche schon gesagt hatte, wenn ich Rentner werde, komme ich zu dir und helfe dir. Und nun habe ich 3 Jahre vorher gefragt, Heinz, ich wäre bereit, jetzt schon zu kommen. Möchtest du mich haben? Und dann hat er mich hier zum offiziellen Leiter eingesetzt und ich bin Lobetal dankbar erhalten oder befreundet geblieben, aber ich konnte Lobetal verlassen. Die wurden von Bethel dann geführt. Und dann hat er mich hier zum Leiter eingesetzt und ich habe die Verhandlung gemacht, dass wir hier auch eine Klinik, dass wir von der Rentenkasse unterstützt und getragen werden. Also eine Suchtarbeit, die von der Rentenkasse getragen wird. So gab es einiges Zögern. Sie sind zu primitiv, sie sind zu einfach. Ich sage, geben Sie uns die Möglichkeit, dass wir einen christlichen Arzt suchen, einen christlichen Psychologen und unsere Mitarbeiter schulen. Und dann kriegten wir von der LVA die Zustimmung, ihr könnt eure Suchtarbeit weitermachen. Wir tragen sie, wir finanzieren sie, baut das in den Pflegesatz ein und baut ein Klinikgebäude und schafft das nötige Personal. Und so habe ich dann gearbeitet, hier dieses Personal und die westlichen Gesetze zu befriedigen. Und nun ist hier eine Suchtarbeit für suchtkranke Menschen entstanden. Sie ist nicht mehr ganz so effektiv wie in den ersten Fällen, weil es das Persönliche wird. Geht bei einer großen Masse leicht etwas mehr verloren. Da kannst du nicht mehr so, wie wir eins nicht am Familientisch, da waren sie ganz nahe. Aber immerhin auch jetzt passiert es immer noch wieder, dass Menschen vom Alkohol frei werden. Und so sind wir dankbar für die Arbeit hier in Seram.
In dieser Anfangszeit, als Sie dann hier nach Seram zurückkamen, da wurde Ihre erste Frau Sigrid im Februar 1993 nach 2 Hüftoperationen plötzlich gelähmt. Knapp 2 Jahre später ist sie verstorben. Jetzt gerade, als Sie eigentlich Ihren Ruhestand begonnen hatten und nach der Wende die Welt gemeinsam bereisen wollten, wie erinnern Sie sich an diese Zeit zurück?
War natürlich, es ging um meine Frau. Da war, was wir sonst gerne gemacht hätten, war zweitrangig. Es ging um meine Frau. Sie wollte gerne mal in den Norden reisen, da in die Arktis, dann nach Island hin. Und ich wollte gerne mal nach Jerusalem fahren. Aber das war plötzlich für uns völlig egal. Wir standen zusammen. Sie kam dann zur Reha nach Karlsbad. Und ich habe sie dort besucht, ich habe sie dort gepflegt. Selbst als ich noch im Dienst war, habe ich hier am Wochenende meine Arbeit gemacht und bin dann am Montag wieder rübergefahren zu meiner Frau, habe pflegen gelernt, wie ich sie pflegen kann, ich ihr helfen kann. Sie konnte sich ja gar nicht mehr bewegen und habe gelernt, wie man pflegt. Hier hat man mich so weit freigestellt, dass ich das machen konnte. Und als ich dann Rentner wurde, wurde ich gefragt, machen Sie weiter? Ich sage, nee, jetzt ist nur noch Zeit für meine Frau. Und dann habe ich mit dem Rentenbeginn hier aufgehört und dann haben wir erst nebenan gewohnt und dann hatten wir die Möglichkeit, dieses Haus zu planen und hier zu bauen, sodass wir hier geblieben sind, immer mit dem Ziel, wir dürfen mithelfen für die Arbeit hier. Meine Frau ist 1995, Anfang 1995 gestorben und ich kann wirklich sagen, im Frieden mit Gott. Hier in diesem Zimmer stand ihr Bett und alle Kinder saßen um sie rum. Und wir haben Lieder gesungen, waren Gottes Wort gesagt, kurz was erzählt, auch untereinander. Und dann ist sie ganz im Frieden gestorben. Wir haben gewusst, sie geht jetzt heim zu ihrem Herrn. Und das war unser Trost. Und das ist unser Trost bis heute. So schwer es uns damals war, manchmal wurde es besonders schwer. Und ich war Rentner und Witwe und habe dann 2 Jahre später noch wieder mal heiraten dürfen. Und das Glück meines Lebens ist, dass die eine nicht besser ist als die andere und die andere nicht besser ist als die eine. Ich liebe sie alle beide gleich, obgleich sie ein Stück verschieden sind. Aber ich kann sagen, auch eine zweite Ehe kann noch mal ganz schön sein.
Sie haben mir die nächste Frage vorweggenommen, ne, zu sagen, was bedeutet Ihnen das im Grunde, dass Sie, wenn Sie jetzt auch auf die zweite Ehe schauen, dass Sie Ende des Jahres auf eine Silberhochzeit sogar hinsteuern, so Gott will?
Ja, da muss ich wirklich sagen, so Gott will. Ich weiß nicht, ob er das noch will, weil ich absolut spüre, ich bin an der Grenze meiner Kraft und bin dankbar, dass ich das hier noch so schaffen kann. Für jeden Tag, den wir leben, gemeinsam leben, sind wir dankbar und freuen uns. Aber das Allerwichtigste ist, ich weiß, ich habe ein Zuhause bei Gott. Und ich weiß, sie kommt nach. Und Jesus hat zu dem Schächer am Kreuz, zu dem Verbrecher am Kreuz gesagt, als er sagt, Herr, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst, hat Jesus gesagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Ich weiß, wenn ich hier sterbe, gehe ich hin zu meinem Vater im Himmel. Heute noch darf ich bei ihm im Paradies sein. Wie es dann sein wird, weiß ich nicht, aber es wird herrlich sein. Und dann erfüllt sich das, was meine Mutter mir gesagt hat. Wenn wir dem Herrn Jesus gehören, dann kommen wir in den Himmel und dort ist es viel schöner als hier. Das glaube ich, denn Gott hat uns nicht sinnlos geschaffen wie Tiere, die so wieder irgendwo krepieren, sondern Gott hat uns geschaffen, ihm zum Bilde. Und das gibt meinem Leben Zielrichtung und Kraft bis zuletzt. Und dass ich jetzt mit 92 Jahren so alt geworden bin, ohne Schmerzen. Ich habe 3 Wirbeleinbrüche hier, deshalb ist mein Rücken so krumm. Aber ohne Schmerzen, da kann ich doch nur danken und wirklich sagen, er hat alles wohl gemacht, Gott sei Dank.
Herr Römer, ich habe noch ein paar Fragen.
Ja,
haben Sie
ja.
noch?
Ja, Sie brauchen
okay. Sie. Also, Sie haben selber, Sie haben das Mehrgenerationenwohnen erlebt. Und zwar haben Sie ja Ihre Schwiegermama mit damals 92 Jahren zu sich aufgenommen. Und jetzt sind Sie eben in diesem Alter. Ich habe mich gefragt, wenn man so dieses Mehrgenerationenwohnen kennt, was ist der Wert davon? Was würden Sie uns weitergeben?
Es ist schön, wenn die ältere Generation bei der Jungen ist und die Jungen wissen, so wird es uns auch einmal gehen. Ich habe, als meine Mutter so alt war, 87 ist sie geworden, und dann, wenn sie durch die Tür ging, dann tapste sie mit kurzen Schritten so durch das, so unsicher durch die Tür. Dann habe ich gedacht, wenn ich alt werde, ich werde mehr diszipliniert sein und gehen, wie ein normaler Mensch geht. Und jetzt tapste ich genauso wie meine Mutter, weil ich gemerkt habe, du kannst machen, was du willst. Du wirst alt. Da kannst du nichts gegen machen. Und die Nerven von den Füßen bis zum Kopf, die funktionieren nicht mehr so gut. Deshalb fallen alte Leute eher. Meine Schwiegermutter ist zum Bad gegangen nachts und ist ausgerutscht auf den Fliesen und hat dann dort gelegen, bis sie zum Mittagessen vermisst wurde und man dann die Tür aufmacht und sie holte. Und dann musste sie von jetzt auf eben, sie hatte eine eigene Wohnung, nur mit einem Klingelknopf. Und plötzlich musste sie auf die Pflegestation. Und die war so, auch im Westen, so einfach, dass ich dachte, da haben wir es im Osten mindestens so gut. Also ein Tisch, ein Stuhl, ein Spind und dahinter der Waschbecken, das war alles, was ich behalten konnte. Ihre schöne, gepflegte Wohnung, alles war hin. Und da haben wir gesagt, Oma, komm zu uns. Das war für sie nicht ganz leicht, denn sie war nicht gläubig. Und für uns, aber das spielte keine Rolle. Sie hat sich gut bei uns eingefügt und eingefunden, sogar ganz gerne. Und wir haben gedacht, das ist jetzt das, wo wir ihr danken können für die Tochter, auf die sie verzichtet hat. Denn sie kam nur selten zu uns, weil wir so fromm waren. Und jetzt haben wir sie eingeladen, komm und wohnen bei uns. Und das ist noch richtig schön geworden, sodass sie auch im Frieden dann starb. Und wir wussten einfach, sie ist da und sie bereichert unser Leben. Und wir finden das bis heute schön, dass es die Möglichkeit gibt. Wir wissen, dass nicht jede Familie das machen kann. Wir konnten es und wir haben es gern getan.
Herr Römer, sind Ihnen durch die DDR 40 Jahre Ihres Lebens gestohlen worden?
Nein. Wenn ich denke an andere Völker, von den sozialistischen Ländern hat die DDR das am besten gehabt, weil sie quasi ein Schaufenster war. Man konnte am besten gucken und sah den Sozialismus. Und der durfte nicht zu schrecklich aussehen. Und deshalb hatten wir noch manche Vorteile gegenüber denen, die noch weiter im Osten leben. Uns sind keine, überhaupt nichts gestohlen worden, sondern wir sind dadurch, ja, wir konnten mit der Ausrüstung, die wir haben als Christen, die DDR gut bestehen. Wer nur auf äußeren Vorteil sah, wer nur auf irdischen Besitz aus war, der war natürlich arm dran. Aber wer inneren Besitz hatte und wer wusste, das Eigentliche ist nicht die Liebe und nicht das äußere Gewinn. Und wer dann wusste, Liebe heißt, die Liebe Gottes will das Glück des anderen. Deshalb will Gott unser Glück. Und der Mann will das Glück seiner Frau und die Frau will das Glück ihres Mannes. Das heißt göttliche Liebe, Agape. Er will den anderen glücklich machen. Das kann im Osten genauso gut passieren, vielleicht noch leichter als im Westen. Und von daher sind uns die nicht gestohlen worden, sondern wir haben reich erfüllte, frohe Jahre gehabt und hatten genug zu leben, genug zu essen, auch wenn alles bescheidener war als im Westen. Und wir wollen bis heute glauben, dass nicht der äußere Wohlstand das Entscheidende ist, sondern die inneren Kräfte, Glaube, Liebe, Hoffnung.
Sie haben die Hitlerjugend erlebt, den Sozialismus in der DDR und jetzt den Kapitalismus. Was lehrt Sie dieser umfassende Blick über uns Menschen?
In jeder Gesellschaftsordnung kannst du als Egoist leben, sogar rücksichtslos und deine eigenen Rechte auf Kosten des anderen leben. Oder in jeder Gesellschaftsordnung kannst du auch geben und eingeben und hingeben und leben, selbst organisiert, weil Gott dein Kompass ist oder Gott dir den Kompass gibt. Und von daher, der Christ, wenn er richtig Christ ist, ist nicht abhängig in seinem inneren Glück von der jeweiligen Gesellschaftsordnung, sondern er ist abhängig von dem, was Gott in seinem Herzen tut und schenkt und gibt und dass er geben darf. Wer als Christ lebt, will etwas geben in die Gesellschaft hinein, in der er lebt. Und das wird zwar oft nicht gesehen, aber manche merken auch bis heute hin, ja, die Welt braucht eigentlich Christen, die für andere leben, die da sind für andere. Und wer nur für sich lebt, ist ein armer Mensch und macht noch arm. Während der für andere lebt, ist innerlich reich und macht andere reich. Und deshalb ist es ein Glück, als Christ in dieser Welt leben zu dürfen und von dem inneren Schatz, den Gott uns gibt und den wir uns jeden Morgen aus Gottes Wort holen, weiterzugeben in seine Umgebung, das macht ein Leben reich und wirklich wertvoll.
Also Sie haben das wunderschön beschrieben für den Einzelnen, den Blick auf jeden Einzelnen von uns. Nun überblicken Sie aber schon mittlerweile diese 80 Jahre deutscher Geschichte und mehr. Ich würde so, wenn man ein bisschen rauszoomt, fragen, wie hat sich unser Volk entwickelt? Was beobachten Sie da?
Unser Volk ist gottloser geworden. Die Menschen meinen, ohne Gott freier zu sein und das Leben besser zu meistern und es besser zu haben. Es ist aber nicht schöner geworden in unserem Volk, sondern eher aggressiver, streitsüchtiger. Es wird gestritten um Dinge, die man eigentlich gar nicht streiten sollte, ob man sich impfen lassen soll oder nicht. Da soll man einfach den anderen respektieren, aber nicht, ich kämpfe für die Freiheit der Geimpften oder die Freiheit, sich nicht impfen zu lassen. Das wird so schlimm. Auch diese, ich will es mal so sagen, die Gender-Lehre, die einfach die Ordnungen Gottes nicht mehr will. Gott hat gesagt, Mann und Frau. Und in der frühen Zeit meiner Kindheit, da gab es wenig Scheidungen. Aber heute, sexuell völlig frei, ich mache, was ich will, das ist schon, lässt keine gute Ehe entstehen, wenn jeder macht, was er will, sondern du sollst nicht Ehe brechen, heißt, du sollst deiner Frau treu sein. Und nur das macht den Menschen glücklich. Nur das macht die Frau gewiss oder macht den Mann gewiss. Also die göttlichen Ordnungen sind so gut, dass ich sagen kann, die will ich halten und daran will ich mich halten. Ich weiß nicht mehr, wie war die Frage.
Naja, wie sich das deutsche Volk entwickelt hat.
Das macht ein Volk wirklich reich und frei. Und es ist mein Schmerz, ein bitterer Schmerz, dass mein geliebtes deutsches Volk so weit von Gott sich abirrt und weggeht, dass sie meinen, ohne Gott glücklicher werden zu können und erleben müssen, wie Zank und Streit zunimmt in unserer Zeit. Das gab es früher so nicht. Und ich bin überzeugt, dass wir Königskinder brauchen. Zieht an, sagt Paulus, Kolosser 3. Zieht an, herzliches Erbarmen. Also zieht an heißt, zieht euch als Königskinder an. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und ertraget einer den anderen. Der andere gibt mir zu tragen, ertrag ihn. Sei nicht immer gleich nervös. Und vergebet einander, wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die den anderen glücklich machen will. Die da ist das Band der Vollkommenheit. Und lasst das Wort Christi reichlich bei euch wohnen. Und singet und spielet dem Herrn in eurem Herzen. Und alles, was ihr tut, das tut dem Herrn zur Ehre. So sagt Paulus. Er will eine Christenheit, die was zu geben hat, aber nicht irdische Dinge, aber der man ansieht, dass es gut ist. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit. Wenn eine freundliche Krankenschwester ins Zimmer kommt, geht die Sonne auf. Kommt so ein Drachen ins Zimmer, dann schaltest du ab. Freundlichkeit öffnet die Herzen. Und ich wünschte mir Christen, die barmherzig sind, die freundlich sind, die höflich sind, die demütig sind, die nicht einander Rivalität geben, sondern die den anderen akzeptieren. Und dadurch können Christen königliche Kleidung haben, können Christen anderen Menschen zu Hilfe und zum Segen werden in ihrem Leben. Und das ist die beste Propaganda für das Christsein, wenn wir so leben, wie Paulus das sagt in Kolosser 3, als die Auserwählten Gottes, Heiligen und Geliebten zieht an, herzliche Erbarmen, Freundlichkeit. Das wäre schön, wenn Christen daran zu erkennen wären. Das wäre mein Wunsch.
Herr Holmer, haben Sie Angst vor dem Tod?
Nein. Ich darf es wirklich sagen, nicht. Ich möchte gern noch mit meiner Christine, wir danken Gott für jeden Tag, den wir uns noch haben. Aber wir machen uns ganz nüchtern klar, die Zeit ist wohl bald da, dass er mich abruft. Und dann darf ich wirklich glauben, was meine Mutter mir gesagt hat. Und wenn wir dem Herrn Jesus gehören, dann bringt er uns in den Himmel und dort ist es viel schöner. Darauf lebe ich meine Zeit und deshalb habe ich so gerne die Naturforschung und sehe eine ganze Natur. Die ganze Welt ist wie ein Buch, darin uns angeschrieben, in bunten Zeichen manch ein Spruch, wie Gott uns treu geblieben. Wald und Blumen, nah und fern und helle Morgenstern sind Zeugen von seinem Lieben. Ich entdecke ein Wunder nach dem anderen, das Wunder des Wassers, dass Gott uns genügend Wasser geschickt hat, dass er genügend Wasseroberfläche geschafft hat auf der Welt. Wenn wir weniger Wasser hätten, würde viel Land vertrocknen. Wir dürften auch nicht 50% Wasser nur haben. Wir haben ungefähr 70% Wasseroberfläche, damit genügend Wasser sich verdampft und hochgeht. Und beim Hochgehen und Verdampfen reinigt es sich. Und dann kommt wieder ganz reines Wasser übers Land und steht uns wieder zur Verfügung. Dieser Wasserkreislauf ist ein lebenswichtiges Wunder Gottes. Ich freue mich daran und freue mich, wie unser Gott nicht nur die Welt geschaffen hat, sondern für uns sorgt. Und das möchte ich auch gern meinen Enkelkindern und anderen Menschen weitergeben.
Wofür, Herr Holmer, sind Sie Gott besonders dankbar?
Dass ich 92 Jahre leben durfte und bis fast vor 4 Jahren wirken durfte, im Sinne meines Schöpfers, ihm dienen durfte, missionarisch dienen durfte, als ein Bote Jesu Christi, dass ich ein Werber für die Hochzeit, das große Hochzeitsfest Gottes, ich darf Menschen dafür werben und sagen, kommt, denn es ist alles bereit, dass ich das 92 oder mindestens 88 Jahre tun durfte, ohne Einschränkung, oder dass ich es tun durfte. Und dass das nicht umsonst war, dass ich Menschen helfen durfte. Eine Frau kommt zu mir und sagt, 20 Jahre habe ich Dunkelheit im Herzen, weil mein Mann mich getrieben hat, ich soll abtreiben. Das habe ich gemacht und es ist Dunkelheit. Ich bete, ich singe, ich gehe in Gottesdienst, aber es geht nicht weg. Sie haben gestern gesagt, es gibt dafür volle Vergebung, deshalb bin ich hier. Und als sie von den Knien aufstand, seufzte sie und sagte, wie bin ich froh, dass das jetzt weg ist. Solchen Dienst durfte ich tun. Und nicht bloß einmal, sondern öfter. Und das hat mein Leben reich gemacht. Und deshalb weiß ich, die Zeit hier auf Erden war auch nicht umsonst, sondern sie war in Gottes Auftrag geschehen. Und meine Lebensberufung wird erst beendet bei ihm.
Ich habe eine allerletzte Nachfrage. Gibt es doch eine Botschaft, die Sie uns, der jungen Generation, die Ihren Enkelkindern oder Urenkelkindern noch mitgeben wollen? Haben Sie vielleicht noch was auf dem Herzen, was Sie einmal für uns loswerden möchten?
Ich kann eigentlich nur sagen, suche Jesus und sein Licht. Alles andere hilft dir nicht. Ich kann nur sagen, junge Leute, richtet euch früh genug auf das Ziel hin. So wie ein Kapitän, der von Hamburg nach Buenos Aires fährt, sich von vornherein klar macht, wo ist das Ziel, und der daraufhin steuert. Mein Ziel ist, ich werde einmal sterben. Aber das Sterben soll nicht sterben sein, sondern das Sterben soll auferstehen sein, hoch zu meinem Herrn. Ihr jungen Leute, glaubt mal, bedenke, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Nimm das Ziel in den Blick, dann gewinnt dein ganzes Leben eine andere Geborgenheit, Sicherheit, Zielgerichtetheit und eine innere Erfüllung. Du weißt, wofür du lebst. Das ist auch die Chance und gerade die Chance für junge Menschen. Ich durfte als Junge anfangen, dieses Ziel zu suchen. Und das hat mein Leben gestaltet, geprägt, orientiert und erfüllt.
Herr Holmer, vielen, vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Danke.
Ja, natürlich, manches ist alt bei mir, aber wenn Sie was draus machen können, ist so gut.
Das war die mittlerweile 17. Folge von Idealisten, dem Interview-Podcast der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA. Schreibt mir doch mal, wie euch diese, wie eingangs schon erwähnt, ungeplante und daher sicher auch irgendwie besondere Folge gefallen hat. Ihr erreicht mich unter podcast@idealisten.net. Bis zur nächsten Folge könnt ihr ja mal beim Instagram-Kanal mein.idea vorbeischauen. Dort gibt es unter anderem von Kollege Thomas Richter alle 14 Tage ein lockeres Stammtischgespräch mit Gästen wie Gunnar Engel, der auch hier im Podcast einer der ersten Gäste war. Also schaut da ruhig mal rein. Die nächsten spannenden Gäste sind für den 11.11., 25.11. und 9.12. geplant. Wer das sein wird, erfahrt ihr immer so eine Woche vorher. Und viele weitere Formate wie Königskinder oder Punkhaus Post findet ihr auf idea.de, der Webseite der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA. Also schaut da mal vorbei. Und zum Schluss noch ein Hinweis: Vergesst bitte nicht, diesem Podcast zu folgen, um keine neue Episode zu verpassen. Wie immer bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin, euer Daniel. So. Also, wie ich euch zu Beginn angekündigt hatte, will ich euch jetzt noch verraten, welche zwei Gedanken Uwe Holmer noch gerne ergänzt hätte. Beim ersten Anruf sagte Uwe Holmer, dass es ein von Jesus spezifisch an die Jugend gerichtetes Wort gar nicht gäbe. Jesus habe immer zu allen Menschen gesprochen. Nur einmal, da hat er es doch gemacht, sagte Herr Holmer dann, und zwar zum reichen Jüngling. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und folge mir nach. Das sollen wir uns zu Herzen nehmen. Und beim zweiten Anruf, da wollte er noch etwas zu meiner Frage, ob er Angst vor dem Tod hätte, hinzufügen und nannte mir dann konkret die Bibelstelle 2. Korinther Kapitel 5, die Verse 1 bis 10. Da geht's um die Sehnsucht nach der himmlischen Heimat. Mein Vorschlag an der Stelle, schnapp dir doch einfach mal die Bibel und lies den kurzen Abschnitt nach. 2. Korinther Kapitel 5, die Verse 1 bis 10. So, und dann kannst du mir gerne schreiben, was diese Bibelstelle vielleicht in dir bewegt hat. In diesem Sinne, bleibt beweglich.